Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und heute habe ich einen Buchcast und dafür zwei Gäste eingeladen, die sich bestens mit Büchern auskennen. Und zwar als erstes unseren Superlevel-Spezialexperten Sebastian Stahnke. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Und das erste Mal dabei Christian Huberts. Auch an dich. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Magst du dich mal selber vorstellen, weil du das erste Mal dabei bist, mit ein, zwei, drei kurzen Sätzen?
Ja. Also, mein Name ist Christian Huberts und ich bin Kulturwissenschaftler, bin zurzeit zum Beispiel Redakteur bei dem WASD-Magazin und gebe Seminare an der GA-Hochschule in Berlin und schreibe ansonsten auch viel über Computerspiele und tingele als Experte durch die Kulturszene.
Also quasi sogar ein Spezialexperte im wahrsten Sinne des Wortes und nicht nur so in diesem Scherzhaften, wie wir das immer bei Insert Moin verwenden.
Naja, das manchmal ist es, läuft es auch selbe hinaus.
Okay. Die Grenze zwischen Spezialexperten-Parodie und echten ist dann manchmal wahrscheinlich fließend.
Ja, es hängt meistens von der Bücherwand im Rücken ab. Wenn man eine Bücherwand im Rücken hat, dann ist man Experte.
Das stimmt. Und auch immer sehr gern der Klassiker, dass wenn im Fernsehen immer Experten zu irgendwas befragt werden, dann laufen die immer zu so einer Bücherwand hin, nehmen völlig beliebig ein Buch raus und blättern das auf so einer Seite und auf und lesen dann voll interessiert nach, wo ich mir denke, ist völlig aus dem Leben gegriffen. Passiert nie, dass jemand sowas macht. Aber wenn im Fernsehen immer irgendwas sowas passiert, dann sind das immer Leute, die sofort auf Anhieb wissen, wo sie jetzt was Interessantes finden werden. Gut, und ihr seid heute beide zu Gast, weil ihr ein Buch geschrieben habt, beziehungsweise nicht komplett selber geschrieben, aber da werden wir gleich noch drüber reden. Und zwar heißt das Zwischenwelten, beziehungsweise Zwischenwelten ist ein Wortspiel, das hat zwischen dem Zwischen und dem Welten so einen kleinen waagrechten Strich, senkrechten Strich und ist da quasi so dieses Wortspiel zwischen, okay, zwischen den Welten, aber auch Zwischenwelten. Und es geht um Atmosphären im Computerspiel, das ist der Untertitel. Und das ist ein wissenschaftliches Buch, also Achtung, steht sogar Game Studies drauf. Und ihr seid da die Herausgeber. Jetzt noch mal ganz kurz zu der zentralen Frage. Ich erkläre jetzt einfach mal, was meiner Meinung nach die zentrale Frage von diesem Spiel ist und lasse mich dann aber gerne von euch korrigieren, wenn ihr sagt, nee, das war vielleicht gar nicht so das Ziel. Wenn ich es mal runterbrechen würde, würde ich einfach die Frage so, wie wird Atmosphäre in Computerspielen erschaffen? Das ist so für mich, wenn man es auf einen Satz zusammenbrechen will. Oder für die Galileo-Zuschauer so ein bisschen, was ist Atmosphäre, wie entsteht Atmosphäre und kann Atmosphäre auch bei uns passieren? Was ist denn nach eurem Meinung, habe ich das jetzt schon richtig zusammengefasst oder Christian, vielleicht erklärst du mal, ob das auch so ein bisschen für denjenigen, der es noch nicht gelesen hat, der zentrale Aspekt des Buchs ist.
Ich fand die Galileo-Erklärung schon super.
Also, womit ja, wir dabei ein Thema sind, dass Parodie manchmal dann eben doch nah an der Wahrheit ist. Und,
ja, aber also grundlegend ging es uns darum, wirklich uns zu fragen, wie entsteht Atmosphäre im Computerspiel? Weil das so ein Begriff ist, der immer wieder kommt, wenn man mit Leuten über Computerspiele redet. Also dann ist man ganz schnell dabei zu sagen, boah, Amnesia, total gruselige Atmosphäre. Aber da hört es dann meist auf mit dem Nachdenken und mit der Frage, wie entsteht das? Und wie gehen Designer daran? Und wie kann man aus Richtung der Game Studies und aus der Ästhetik sich da fragen, wie macht man sowas und was ist besonders daran im Computerspiel?
Man kennt es ja tatsächlich auch diesen Spruch so, oh, die Atmosphäre im Spiel, die ist zum Schneiden oder sowas. So, man sagt so, das hat ganz viel Atmosphäre, ganz viel dicke Atmosphäre so ungefähr trieft, aber jeder weiß, was damit gemeint ist. Aber wenn man dann wirklich mal nachfragen würde, ja, was meinst du denn jetzt damit, dann fällt's bei den meisten schon irgendwie oder hört's auf und es fällt ihnen sehr schwer. Sebastian, dieses Buch ist aus einer Bierlaune herausgestanden, zumindest behauptet ihr das im Vorwort. Was hat es damit auf sich?
Naja, wir waren tatsächlich in einer Hildesheimer Kneipe, unsere Stammkneipe zu dem Zeitpunkt. Und ja, wir sprechen eben öfters, wenn wir uns dann eben doch mal wieder im richtigen Leben sehen, dann über Computerspiele. weil das so eine gewisse Leidenschaft ist, die uns ja immer schon verbunden hat. Wir haben uns über Computerspiele ja auch erst kennengelernt an der Uni. Und ja, das Problem war, dass wir uns tatsächlich gefragt haben, ja, es gibt eben diesen Begriff und der kommt immer wieder häufiger auch in Magazinen vor. Wir schreiben auf einmal, okay, wir haben da eine Atmosphäre erlebt und ja, der Begriff, du hast ja schon gesagt, wir wissen selber manchmal nicht, wenn wir bei Leuten nachfragen, was ist eine Atmosphäre? Es gab also keine richtige Definition davon, was Atmosphäre ist, aber wir hatten uns beide mit einem Konzept von Gernot Böhme beschäftigt, das versucht über ästhetischen Zugang darüber zu gelangen, wie kann man das fassen? Du kommst in einen Raum hinein und manche Leute werden von einer Atmosphäre erschlagen, dass dann so eine Feierlaune ist oder auch eine Trauerlaune, vielleicht bei einem Begräbnis oder ähnliches. Und dann ist natürlich die Frage, wie kriegen wir das in Computerspielen hingegen vermittelt? Weil es ja auch ein Medium ist, das mit den Räumen eigentlich spielt.
Also dafür schon mal Respekt, dass ihr zwei Menschen seid, die offenbar im Suff auf die Idee kommen, wissenschaftliche Fachbücher herauszugeben und andere Menschen kommen da so auf den, hey, lass uns mal mit diesem Einkaufswagen hier die Rampe runterfahren, wird bestimmt total witzig. Ja. Jetzt habe ich ja schon erwähnt, dass ihr die Herausgeber von diesem Buch seid. Das heißt, sprich, ihr habt das Vorwort geschrieben, wenn man jetzt einfach mal nur das Buch sich anschaut, dann sieht man euch beide im Vorwort, wo ihr nochmal das Thema so ein bisschen umreißt, auch diese Geschichte mit der Bar oder der Kneipe erzählt und der Rest sind dann immer andere Autoren. Wie geht man denn da so vor, wenn man irgendwie so ein Buch als Herausgeber herausgeben möchte? Mir fällt jetzt gerade kein anderes besseres Wort ein. Also hört man sich da mal um oder wie kommt es dazu, Christian, dass man da irgendwie Autoren findet, die einem was zu diesem Thema beitragen könnten?
Ja, also im akademischen Bereich ist es sehr üblich, dass man dann einen sogenannten Call for Papers verfasst. Also so einen kleinen, kurzen Text, in dem man beschreibt, welche Idee man hat für ein Buch, was so die Inhalte sein sollen, die grundlegenden Fragestellungen. Und dann Autoren dazu einlädt, selbst kurze Inhaltsangaben zu machen, was für einen Text sie gerne schreiben wollen. Und das haben wir gesammelt, haben ganz viele Antworten bekommen von Autoren, dann eine kleine Auswahl getroffen, haben geschaut, was, glauben wir, passt am besten rein in das Buch, das wir haben wollen. Genau, und dann kamen irgendwann die Texte rein, die haben wir noch geordnet, lektoriert, haben noch Zwischensprache gehalten mit den Autoren, wo Unklarheiten sind oder wo wir noch Ideen haben, wie man diesen Atmosphärebegriff in manchen Texten noch stärken könnte. Genau, bis dann halt hin zur Veröffentlichung.
Obwohl man da natürlich sagen muss, wir haben extra darauf geachtet, dass es nicht wie man ja bei diesen akademischen Inzesthaufen, dass es nicht dazu verkommt. Wir haben ja versucht, auch online das Call for Papers zu publizieren. Bei Superlevel gab es auch den einen Artikel, der sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch verfasst war. Wir haben also schon versucht, nicht nur in unserem eigenen kleinen Kreis zu bleiben, was die Game Studies anging, sondern deutschlandweit, aber auch international möglichst Leute zu erreichen.
Das wäre nämlich gerade meine Anschlussfrage gewesen an Christians Erklärung, so wie verteilt man das dann halt, weil es gibt ja sicherlich auch, oder das heißt sicherlich, ich weiß es ja auch selber aus dem Studium, dass man, da kriegt man teilweise auch über Mailinglisten irgendwelche Call for Papers zu, und das betrifft jetzt nicht nur Bücher, sondern auch irgendwelche Fachkonferenzen, Fachtagungen, die stattfinden, wo du kannst dann Vorschläge für Vorträge einreichen und ähnliches. Gibt's da dann irgendwie auch noch so Spezial-Message-Boards oder Foren, wo sich wirklich dann Leute, die sich für Game Studies interessieren, rumtreiben? Oder wird sowas dann auch über, keine Ahnung, wenn es halt eine Konferenz, wir hatten ja schon mal einen Podcast über Game Studies da gibt's ja auch immer wieder Fachkonferenzen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also das ist ja sicher auch noch ein guter Anlaufpunkt, um da sowas zu verteilen. Also gibt's da wirklich Pinboards, sowohl online wie offline, wo man dann sowas irgendwie sammelt?
Ja, also die Game Studies-Szene in Deutschland ist auch relativ klein und übersichtlich. Deswegen hatten wir da eigentlich auch allein über so direkten E-Mail-Kontakt schon gute Verbreitung und über die Superlevel-Veröffentlichung. Wir haben aber zum Beispiel bei der Arbeitsgruppe Games der Gesellschaft für Medienwissenschaften auch den Call hingeschickt und da irgendwie noch gezielter an die Medienwissenschaftler und Kulturwissenschaftler ranzukommen, die sich mit Games beschäftigen.
Jetzt ist ja bei so einem Sammelband, also klar, habt ihr jetzt schon erklärt, man muss jetzt da irgendwie schon ein bisschen sich die Arbeit machen, das ist ja auch alles quasi konzeptionieren, aber im Endeffekt könnte man jetzt sagen, ja, super Sache, so ein Herausgeber zu sein, weil die Arbeit machen eigentlich die anderen und man selber sammelt halt einfach und schreibt so seinen Namen dazu und gut ist. Was steckt da denn noch mehr als Arbeit an Arbeit drin, Sebastian?
Also es gibt bestimmt den ein oder anderen Sammelband, wo genau das passiert, was du beschrieben hast. Aber ja, das Problem war größtenteils, dass wir auch schauen mussten, ob der Atmosphärebegriff, den wir drinne haben wollten, überhaupt umgesetzt wird. Also können diese Beiträge überhaupt Antworten liefern auf relevante Fragen zum Thema Atmosphäre? Oder ist es jetzt nur eine Publikation, ein Text, der versucht, sich daran zu hangeln. Also, dass man es ein bisschen als aufhübschendes Element nur sieht, das gibt es eben auch. Aber wir haben versucht, extra speziell Texte herauszufiltern, die sich sehr extrem damit beschäftigen. Also, wir haben eben auch sehr viele Texte, die dann auch einiges wiederholt haben, weil sie einfach den theoretischen Aufbau von Böhmes Theorie nochmal wiederholt haben, die für sie wichtigen Elemente herausgefiltert haben. Ja, klar, das kann auch beim Lesen dann manchmal anstrengend sein, wenn man bestimmte Sätze immer wieder bemerkt.
Gab es auch Texte, die ihr ablehnen musstet? Also wo ihr gesagt habt, nee, der passt einfach nicht zu dem oder der überschneidet sich zu sehr mit einem anderen Text?
Ja, doch, klar. Also wir hatten ein paar Entwürfe bekommen von Abstracts, die also wir hatten zwei Texte beispielsweise, die sich mit dem Thema Horrorspiele auseinandersetzen wollten. Und dann wollten wir schon eine gewisse Vielfalt erreichen und haben dann anhand des Abstracts entschieden, ob vielleicht der eine besser ist oder der andere. Klar, muss sein.
Okay, aber dann hat man sich als Autor, als Potenzieller nur die Arbeit des Abstracts gemacht und hat jetzt nicht einen kompletten Text verfasst und dafür recherchiert und sich die ganze Mühe gemacht und stellt dann fest, oh nee, die wollen den gar nicht, sondern man hat da im Prinzip nur diesen Vorschlag, den man eingereicht hat, der wird dann eben, und der ist ja auch dafür da, dass er geprüft werden kann und gegebenenfalls sagt man halt, okay, nee, musst du nochmal überarbeiten oder geh vielleicht in eine andere Richtung und dann kann man darauf quasi frühzeitig erkennen, bevor sich jemand die Arbeit macht, ob das sich überhaupt lohnt, dass er dann wirklich einen kompletten Text verfasst.
Genau, bei einem Call for Papers fragen wir erstmal nur nach den Abstracts nach und das sind quasi kurze Gedankenkonstrukte zum Thema, die vielleicht 1 bis 2 Seiten lang sein sollen und die sich mit dem Thema eben befassen und zeigen, okay, welche Argumentationslinie würde ich aufbauen wollen, welche Literatur würde ich verwenden, wie sehr binde ich das Thema des Bandes ein? Sowas eben.
Warum war es euch denn so wichtig, ein wissenschaftliches Buch zu schreiben? Also ihr hättet ja auch sagen können, hey, wir machen jetzt quasi mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, aber ich sag mal so ein populärwissenschaftliches Buch, so was man jetzt irgendwie nicht irgendwie nur in die Unibibliothek stellt, sondern was halt auch einfach wir selber schreiben und uns mit diesem Begriff auseinandersetzen und eben dann nicht für wissenschaftliche Fachautoren ranholen, sondern das wirklich, ja, also wiederhole den Begriff einfach nochmal populärwissenschaftlicher machen. Christian?
Naja, wir haben uns schon Mühe gegeben, den Band auch für Nicht-Akademiker zugänglich zu machen. Das war uns bei der Auswahl der Abstracts schon wichtig, ein bisschen zu gucken, wie ist so der sprachliche Duktus, kann das auch ein Mensch ohne akademischen Hintergrund verstehen und einordnen. Dann haben wir geguckt, dass wir auch Game Designer einladen, uns ein bisschen mitzuteilen, wie sie Atmosphären aufbauen, dass da auch so ein bisschen eine andere Sprache und eine andere Perspektive nochmal drin ist. Und generell war uns das von Anfang an wichtig, einfach ein Buch zu erzeugen, was zwar so in diesem akademischen Zirkel entsteht, aber dann doch irgendwo auch für ein interessiertes Publikum spannend ist, die jetzt nicht absolut dem Akademischen zugewandt sind.
Da ziehe ich dann gleich mal, also wir können jetzt ja mal zum Inhaltlichen kommen, was wirklich drin steht im Buch, weil wir jetzt nur so ganzen Rahmenbedingungen ja oder im Prinzip nur über jetzt Meta-Sachen geredet haben. Und dazu würde ich gerne als Anschlusspunkt an deine Erklärung, so die hier soll auch für Leute, die vielleicht nicht ganz so wissenschaftlich drin sind, einen kurzen Satz vorlesen. Und zwar Seite 55. Durch seinen Heterotopie-Begriff verdeutlicht Foucault die Kontingenz der Raumkonstruktion und nimmt damit seine eine poststrukturalistische Sichtweise auf den Prozess der Subjektivierung ein. Die Existenz der Heterotopie als Gegenentwurf zu dem, was ist, verweist auf die Möglichkeit einer Alternative. Der Raum, in dem sich das Suspekt befindet, ist so konstituiert und nicht anders. Diese Erkenntnis wird jedoch erst durch die Differenz zum anderen möglich. Da sage ich mir, naja, das ist jetzt nicht gerade irgendwie einfach zu lesen. Das ist schon harter wissenschaftlicher Tobak. Da muss man sehr, sehr viel Wissen mitbringen, weil man ja erstmal wissen muss, okay, es wird zwar im Vorfeld schon auch erklärt, aber so, was hat denn Foucault überhaupt da gesagt und was ist überhaupt ein Heterotopie-Begriff? Und also dieses, das muss jeder verstehen können, war jetzt euer Ansatz, kann ich dann an vielen Texten irgendwie nicht ganz so nachvollziehen.
Dann musst du mal andere akademische Bücher lesen.
Also, ja, klar. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an Vera Marie Rodewald, die diesen Satz verfasst hat.
Ah, du hast sogar erkannt, genau aus welchem.
Ja, klar. Ja. Habe ich ja lektoriert. Ja. Ist übrigens eine ganz, ganz grandiose Person, die ist auch eine der Mitorganisatorinnen vom Play 14 jetzt wieder gewesen, dem Festival in Hamburg.
Ja, ich wollte ihr auch gar nicht absprechen, dass sie nicht nett wäre oder unsympathisch, aber es ist halt so, also ein Text, wo ich dann schon gesagt habe, oder bei vielen der Texte im Buch musste ich mir schon sagen, okay, da muss ich mich jetzt schon echt drauf konzentrieren und muss auch echt mich da reinarbeiten. Mhm. Und es ist, also stellenweise muss ich auch sagen, bin ich einfach inhaltlich ausgestiegen und das ist so ein Problem, was ich auch im Studium immer festgestellt habe, und das habe ich auch bei eurem Buch witzigerweise festgestellt, dass der einfach zu verstehendste Text war witzigerweise der, der auf Englisch drin war. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass, und das, ich rezitiere jetzt was auch mal, was mir ein, ich glaube, ein Dozent oder ein Prof oder sowas war, der gesagt hat, naja, im deutschen akademischen Milieu, da wird halt für andere Akademiker geschrieben. Und englische Professoren oder im anglosächsischen Raum, da wird halt eher für andere Studenten geschrieben. Also das heißt, da werden die Bücher eher so geschrieben, damit man das Fachobjekt halt irgendwie einem Kurs näher bringen kann. Und so ähnlich kam mir das auch bei euch wieder vor, dass ich das teilweise bei deutschen Texten da gelesen habe und mir gedacht habe, boah, also jetzt ist aber wirklich hier, ich nenne es mal Fachbegriff abgewichse, so dieses, hey, wie kann ich es möglichst komplex formulieren? Und dann liest man den englischen Text, der ungefähr das gleiche oder zum ähnlichen Thema ist, und sagt, ach so, ja, stimmt, ist ja eigentlich auch viel einfacher. War das auch so ein bisschen eure... oder ist das auch eine Aufgabe des Lektors oder des Herausgebers in eurem Fall, dass man sagt, okay, man muss vielleicht auch manche Leute so ein bisschen einbremsen und sagen so, hey, versuch mal da ein bisschen leichter zu formulieren, oder ist das eigentlich nicht die Aufgabe eines Herausgebers und sagt, ja, nö, wenn die das so schreiben, dann muss dieser Stil so erhalten bleiben?
Ja, jein. Also man kann natürlich Leuten nicht vorschreiben, wie sie schreiben sollen. Wir haben uns schon Mühe gegeben, da teilweise ein bisschen einzulenken. Es kamen auch Abstracts bei uns an, bei denen wir uns selbst am Kopf gekratzt haben und gedacht haben, was soll das heißen? Ja, aber letzten Endes mussten wir da immer Kompromisse eingehen und schauen, wie weit lassen wir die Leute einfach auch in ihrem Duktus schreiben und inwieweit schleifen wir das noch zu auf einen unakademisches Publikum. Und ja, ich meine, du hast jetzt selbst schon Sätze zitiert, die dem nicht ganz gerecht werden. Aber wie gesagt, also es gibt akademische Literatur, die ist da noch weitaus verspulter und in sich kryptischer, versponnener, sodass man wirklich gar nichts versteht. Und ja, wir hoffen zumindest, Leuten mit den Texten die Chance zu geben, da sowas rauszuziehen. Also werden sicherlich nicht jeden Satz verstehen und jeden Absatz nachvollziehen können, aber ich denke, im Großen und Ganzen geht es schon.
Und sehr schön fand ich auch die bereits angesprochenen kurzen Intermezzos, in denen wirklich Entwickler mal aus der Praxis erzählen. Also das hat es sehr schön aufgelockert, weil die auch witzigerweise ähnlich antworten teilweise, wie man selber so als Spieler antwortet. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, habe ich mir nicht aufgeschrieben, an welcher Stelle dieses Zitat ist, aber da sagt auch einer so, ja, ich weiß auch nicht so genau, was Atmosphäre ist. Ich kann das halt nur so erklären, wie ich mir das irgendwie persönlich erkläre. Also, dass die teilweise eben auch Probleme haben, diesen Begriff zu fassen, obwohl sie eigentlich schon genau wissen, was sie da machen und auch selber dann in späteren Interviewfragen sagen, ja, also ich versuche halt Atmosphäre über Lichtstimmung oder sowas zu kreieren oder über Musik oder über bestimmte Feedback-Loops, die dann irgendwie dem Spieler irgendwas zeigen und so auch Atmosphäre kreieren. Und das fand ich sehr interessant, dass dann die Entwickler, die dann eigentlich im Prinzip dafür verantwortlich sind, eben Atmosphäre zu erschaffen, dass die sagen, ja, also wirklich definieren kann ich es auch nicht. Das sagt ja auch an einer Stelle, dass euer Buch da im Prinzip so ein bisschen versuchen soll, die Brücke zu schlagen zwischen der Praxis und dann auch dem, was die Wissenschaft dazu sagt, und schauen, dass man so ein bisschen sich so in die Mitte setzt, wenn ich das richtig verstanden habe. An einer Stelle, und nicht an einer Stelle, sondern es kommt sehr, sehr oft in dem Buch Elder Scrolls, die Elder Scrolls-Serie kommt ganz, ganz oft vor, immer als Beispiel, und die Autoren sagen auch immer wieder, ja, und in der Elder Scrolls-Serie dies und das und Atmosphäre wird da so und so geschaffen. Könnt ihr euch erklären, oder war das wirklich von euch so beabsichtigt, dass das ganz oft so vorkommt, aber warum diese Autoren auch immer wieder Elder Scrolls irgendwie sich rausgesucht haben als Praxisbeispiel? Sebastian?
Nee, das war tatsächlich gar nicht ausgesucht. Also wir haben innerhalb der Abstracts da eine Häufung festgestellt von bestimmten Spielen, was aber auch, ja, das ein bisschen nochmal bestärkt hat, dass dieser Atmosphärebegriff irgendwie eine Relevanz haben muss, wenn gewisse Häufungen stattfinden. Also wenn je mehr Leute da auf einmal sagen, ja, der Atmosphärenbegriff, kann ich mir etwas vorstellen zum Spiel Düdüdü. Und das war bei dem Elder Scrolls-Reihe, also die Reihe kam echt oft vor. Es hat mich eher verwundert, dass wir so wenig Indie-Spiele hatten wie die Esther oder Limbo.
Also ich fand es da eigentlich auch ganz interessant, weil ich eigentlich Elder Scrolls gar nicht so sehr mit Atmosphäre verbinde, sondern da eher mit diesem ganzen Open World, und du hast so viele Möglichkeiten und du hast schon tolle Stimmungen, aber im Grunde müsste man ja eigentlich meinen, dass Atmosphäre eher nur dort mehr entsteht, wo der Spieler im Prinzip an die Hand genommen wird vom Entwickler und eine sehr vorgefertigte Achterbahn im Prinzip langfährt. Also das müsste, hätte ich im ersten Moment gedacht. Also im Prinzip das Call of Duty, wo du halt nur irgendwie immer das nächste Ziel direkt vor Augen hast und hast die Achterbahn. Witzigerweise redet aber bei Call of Duty kaum jemand von der tollen Atmosphäre, sondern da reden alle nur von der coolen Action oder so. Und schon interessant, dass ausgerechnet ein wirklich offenes Spiel, wo die Entwickler die ganzen verschiedenen Möglichkeiten da irgendwie gar nicht planen können, dass das ausgerechnet so als Musterbeispiel für Atmosphäre irgendwie herangezogen wird, oder? Christian, warst du da überrascht, dass das so oft vorkam?
Nee, ich habe das genauso erahnt. Also bei Spielen wie Call of Duty, ich finde die auch in vielen Momenten sehr atmosphärisch. Das Problem mit Atmosphäre ist aber, dass die am besten da funktioniert, wo es eben gerade wenig so Handlungsaufforderungen gibt. Weil in dem Moment, wo in Call of Duty ein Feind kommt, konzentriere ich mich auf den Feind. So, dann achte ich nicht mehr darauf, wie schön das Licht irgendwie durch die Bunkerruine flimmert, sondern nur noch darauf, wo ist der Gegner und wo ist mein Finger auf dem Abzug, und drücke halt ab. Während so Open-World-Games wie gerade viele Rollenspiele und die Elder Scrolls-Serie einfach viele Momente haben, in denen man komplett weggehen kann von dieser ganzen Quest-Spielmechanik und Optimierungsmechanik und Kampfmechanik und so ganz ganz freie Momente haben, in denen man wirklich dann einfach nur irgendwie an einem Berg stehen kann und sich Bäume angucken kann, die irgendwie im Wind wiegen und Licht, das durch die Wolken bricht. Also wirklich dann so im ganz klassischen Sinne Atmosphären erleben kann, wie Leute das vielleicht früher vor einem Gemälde gemacht haben keine Ahnung, Caspar David Friedrich oder so romantische Gemälde mit schönen Natur-, Lichtsituationen. Und gerade die hat man halt wunderbar in Skyrim und in Morrowind. Ist auch so die typische Herangehensweise, die ich mit solchen Spielen oft habe. Sobald irgendwie jetzt nicht gerade der nächste Auftrag und der Zeitdruck ansteht, ich erstmal mich irgendwo hinstehe und ein bisschen die Landschaft angucke.
Was ich mir halt vor allen Dingen gemerkt habe, war dieses, okay, Atmosphäre wird auch ganz viel oder in erster Linie durchs Ankommen erschaffen. Also sprich, wenn ich irgendwo einen neuen Raum betrete oder einen neuen Landschaftsteil jetzt in Skyrim oder sowas, dass im Prinzip dann eigentlich Atmosphäre herrscht. Und auch die Atmosphäre, wie ich irgendwo hinkomme, ist auch ganz, ganz stark dadurch bedingt, was ich da eigentlich mitbringe und in welcher Situation ich da hinkomme. Also es gibt ein sehr schönes Beispiel in dem Buch, nämlich ein kleines Fischerdörfchen, was in Skyrim, der Name ist mir jetzt entfallen, an der Nordküste liegt. Und das ist in so einer Art, so ein Halbkreis, so eine Bucht im Prinzip, die von so kleinen Bergen eingerahmt ist. Und da steht halt da, ja, wenn man da als Besucher einfach hinkommt, dann ist es total idyllisch und so ein kleines Fischerdörfchen, was unten am See ist, und wenn man möglicherweise vielleicht sogar noch im richtigen Moment hinkommt, dann geht da gerade die Sonne auf oder unter. Und wenn man da aber als irgendwie Assassine hinkommt, weil man da irgendwie einen umbringen muss, einen Mordauftrag dort hat, dann wirkt das Dorf auf einmal sehr bedrohlich auf einen, weil man nimmt dann nicht die schöne Atmosphäre von dem Ganzen drumherum wahr und sagt sich, ach, ist aber idyllisch hier, sondern man sieht auf einmal, ah, okay, da sind irgendwie ganz viele Wachen und das sind alles so kleine verwinkelte Gässchen und deswegen habe ich möglicherweise keinen guten Fluchtweg hier raus. Und weil das natürlich an der Küste liegt, habe ich nur eine Fluchtrichtung. Ich kann nicht irgendwie in unterschiedliche Richtungen wieder weg. Also das heißt, weil man irgendwie das ganz anders dahin kommt, nimmt man die Atmosphäre, obwohl das der gleiche Ort ist, obwohl das komplett gleich aussehen kann von der ganzen Lichtstimmung, vom ganzen Wetter, nimmt man das total anders wahr. Also das heißt, das war auch für mich so ein schönes Beispiel, wie so, okay, warum es auch so schwierig ist, Atmosphäre zu produzieren und zu reproduzieren. Und da, da hat sich ja schon recht, dass dann sicherlich dieses offene Skyrim und oder allgemein die Elder Scrolls halt auch ein schönes Praxisbeispiel ist, weil man sehen kann, okay, je nachdem, wann ich da wo wie ankomme, ist halt Atmosphäre irgendwie ganz, ganz anders. Und ging es euch da so, als ihr die Texte gelesen habt, dass ihr selber auch noch irgendwie ein Stück weit überrascht wart? Also dass ihr auch irgendwie selber nochmal gesagt habt, ah ja, stimmt, ja, so, echt cool, ja, habe ich jetzt überhaupt nicht so betrachtet. Sebastian?
Also viele von den neueren Spielen konnte ich gar nicht spielen. Also gerade Skyrim kann ich persönlich gar keine Erfahrung drüber preisgeben. Also ich bin eher mit grafikschwächeren Spielen gesegnet. Aber ja, doch trotzdem die Herangehensweise, das war, glaube ich, Markus Engels, der Beitrag, von dem du erzählt hast. Der hat das sehr schön aufgegliedert und alles auch beschrieben dabei, die jeweiligen Situationen. Das, ja.
Aber wenn du das jetzt gelesen hast, dann musst du doch total Bock bekommen haben, Skyrim zu spielen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Markus Engels ist auch ein ganz hervorragender Analytiker in dem Sinne. Der hat auch gerade, Entschuldigung für die Schleichwerbung, seine Doktorarbeit publiziert, Spielen und Erzählen, Computerspiele und die Ebene ihrer Realisierung. So, glaube ich, hieß der Titel. Naja, liebe Grüße auch an Markus. Aber das war das Schöne an dem gesamten Buch, dass ich mir immer wieder gedacht habe, die Leute haben meistens auch versucht, wenn sie zu einzelnen Spielen geschrieben haben, das immer aufzugliedern und dem Leser nahezubringen.
Und ein zweiter Aspekt von Atmosphäre ist auch immer dieses, es ist immer ein Rückgriff auf Bekanntes. Also sprich, Atmosphäre ist auch kein allgemein fassbares, allgemeingültiges irgendwie Definitionskriterium. Aktuelles Beispiel ist vielleicht zum Beispiel Alien, was jetzt ja auch irgendwie für die tolle Atmosphäre überall gelobt wird. Aber das kann wahrscheinlich nur in der Form so funktionieren, weil man die Alien-Filme kennt und weil man weiß, was dieses Alien macht und weil man die Atmosphäre, die in dem Spiel herrscht, eigentlich auch nur so aufsaugen kann, weil man die Gedanken von dem Film irgendwie im Hinterkopf hat. Oder ein anderes Beispiel ist, was in dem Buch vorkommt, ist irgendwie Rockband. Ich muss wissen, wie Rockkonzerte funktionieren. Ich muss wissen, was da für eine Stimmung, was für eine Atmosphäre herrscht. Und wenn ich jetzt im Prinzip dahin komme als Mensch und noch nie ein Rockkonzert gesehen habe und dann ein Rockband-Spiel spiele, selbst wenn ich dann das Spiel vielleicht verstehe, kommt bei mir nie diese Atmosphäre und diese Stimmung eben auf, wie sie in einem echten Konzert irgendwie aufkommen könnte, weil ich gar nicht weiß, was eigentlich ein echtes Rockkonzert ist. Und das fand ich auch sehr, sehr schön aufgedröselt in dem Spiel. Oder beziehungsweise ist es mir da eigentlich erstmal so, nicht im Spiel, in dem Buch, so bewusst geworden, okay, Atmosphäre ist halt einfach aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Sachen zusammengesetzt. Und wie gesagt, es ist immer ein Ankommen irgendwo. Man muss irgendwie auf Bekanntes zurückgreifen, sonst funktioniert das gar nicht. Klingt jetzt irgendwie schleimerisch, aber ich habe dann tatsächlich doch noch irgendwie eine Menge mitgenommen, auch wenn ich zugeben muss, dass ich auch nicht alles verstanden habe und oft bei vielen Rückgriffen auf irgendwie bekannte Autoren dann einfach irgendwie gesagt habe, okay, das kannst du jetzt vielleicht nicht verstehen, weil du den Originalaufsatz nicht kennst und oft dann eben auch drin steht, ja, das jetzt auch noch irgendwie auszuführen, würde jetzt an der Stelle zu weit führen.
Aber das ist ja an der Stelle eigentlich schon mal was Positives, weil also was du erzählt hast eben gerade, dass es dir auch noch was mitgegeben hat, weil Atmosphäre, das beweist ja, dass es etwas sehr Subjektives ist, dass du eben nicht eine generelle Atmosphäre aufbauen kannst, die für jeden Spieler, jeden Rezipienten gleich stattfindet. Deswegen macht es das auch immer ein bisschen schwierig für mich mittlerweile, über Spiele zu schreiben, weil ich nie sicher sein kann, dass das, was ich schreibe, mit dem, was die Leute lesen und später vielleicht auch spielen, dass es überhaupt übereinkommt. Deswegen haben wir so eine rege Diskussionskultur, dass wir sagen, ja, euer Spielejournalismus, sobald der persönlicher ist, das gibt mir nichts, das kann ich nicht nachvollziehen. Und andere Leute sagen wieder, ja, die Texte, ich wusste sofort, was du meinst. Das ist, also es wird immer schwieriger, je vielförmiger Spiele werden, überhaupt mit den Lesern noch darüber zu diskutieren, finde ich.
Absolut. Und das macht es ja auch für Spieleentwickler so schwer, dass man eben sagen kann, hey, jeder nimmt das halt anders wahr. Und ich kann jetzt nicht einfach sagen so, ach ja, hier habe ich jetzt in meinem Programmiertool irgendwie einen einzelnen Button und dann drehe ich halt Atmosphäre plus 5 nach oben. So, und dann wird es halt besser oder atmosphärischer, das Spiel. Sondern muss damit rechnen, dass Spieler in völlig unterschiedlichen Stimmungen irgendwie dieses Spiel spielen. Der eine spielt halt am helllichten Tag und hat irgendwie den Sound runtergedreht und dann, ja, ist es halt lange für den nicht so gruselig oder so eindringlich wie jemand, der halt nachts da sitzt und Kopfhörer aufhat und vielleicht irgendwie sowieso gerade nervlich angespannt ist oder irgendwie berührbarer in so einer Situation und dann nimmt der das halt ganz anders wahr. Und deswegen Christian, um das nochmal irgendwie zu dir zurückzuführen. Deswegen war ich eben auch so der Meinung, okay, es müsste doch theoretisch auf dem Papier leichter sein, Atmosphäre in einem Spiel zu kreieren, was vielmehr wie so ein Rollercoaster abläuft, weil da kann ich sehr genau steuern, wann schaut der Spieler wohin, wann sieht er welche Lichtstimmung, wann passiert was. Und da müsste man ja eigentlich meinen, dass es da deutlich leichter wäre. Und deswegen, also so mein Gedankengang, deswegen war ich der Meinung, also der falschen Meinung, wie ich es jetzt auch einsehe, nach dem Lesen des Buchs, dass eigentlich Atmosphäre in solchen sehr, sehr gesteuerten Spielen viel leichter zu realisieren sein müsste, als in einem Open-World-Spiel, wo man 1000 verschiedene Parameter hat, die eine einzelne Spielsituation bestimmen.
Klar, also das stimmt eigentlich ja auch. Also wir haben auch unheimlich viele atmosphärische Spiele, die auf sehr engen Raum spielen. Also zum Beispiel sowas wie Gun Home, wo einfach wirklich so ein sehr kompakter Ort nachempfunden wird mit einer sehr dichten Atmosphäre, der auch ganz viel darüber funktioniert in seiner Atmosphäre, dass so Artefakte aus den 90ern rumliegen und man genau merkt, aha, hier sollen die 90er atmosphärisch nachempfunden werden. Und ich glaube, was dann Skyrim einfach auch so gut macht, ist, dass diese Open World so detailliert gestaltet ist, dass fast egal, wo man sich befindet, trotzdem so atmosphärische Momente entstehen und die die Open World einfach so voll steckt mit atmosphärisch schaffenden Elementen, dass man da eben diese Handreichung nicht braucht. Mhm. Was ich auch spannend finde bei vielen neueren Spielen, ist ja gerade im Hinblick auf diese Subjektivität, ist, dass die so immer schon kleine Anleitungen mitgeben, wie man das Spiel denn zu genießen hätte. Also ich weiß, bei den Amnesia-Titeln hat man das immer, wenn man die startet, dass dann erstmal die Texttafel kommt, in dem es heißt, bitte den Raum abdunkeln, bitte Kopfhörer aufsetzen. Und das erlebt man jetzt immer mehr, dass Spiele solche Anleitungen geben, eben genau auch aus dieser Notwendigkeit heraus, Leuten zu erklären und zu vermitteln, wie sie für sich selbst die beste Atmosphäre schaffen können. Aber von dieser Subjektivität abgesehen gibt es natürlich trotzdem objektive Elemente, sonst würde das Ganze auch wenig Sinn machen, weil man kann ja schon relativ wiederholbar Effekte erzielen, atmosphärischer. Sonst würden Horrorspiele nicht funktionieren, wenn niemand wüsste, wie man Horroratmosphären erzeugt. Und es geht ja dann doch, die Frage ist dann, wie stark die wirken, ne? Weil Tag nicht so. Und wenn ich hier Licht ausmache und Kerzen mir anzünde, dann vielleicht mehr. Oder ich habe jetzt gerade, wo Alien Isolation als Beispiel war, ich habe vor kurzem ein Video gesehen von Leuten, die das Spiel mit der Oculus Rift spielen und die total durchdrehen.
Ich habe es auf der Gamescom mit Oculus mal gespielt und wirklich halt nur 5 Minuten. Und ich fand es schon extrem krass, weil das einfach irgendwie, also das ist sowieso ein sehr, sehr gruseliges Spiel und dann aber hast du noch mit dieser Brille das Gefühl, du bist halt gefangen in dieser Welt. Du kannst halt nicht, wie wenn du es bei einem Monitor, der halt vor dir steht, kannst du halt die Augen wegdrehen und guckst halt weg und siehst dein Zimmer drumherum und dann kannst du halt diese Illusion, die das Spiel für dich da auf den Bildschirm zaubert, kannst du halt relativ leicht entlarven, indem du einfach wegschaust und das kannst du halt nicht, wenn du diese Brille auf hast, weil wenn du da den Kopf drehst, drehst du dich halt nur in der Spielwelt um und schaust und ja. Sebastian, du wolltest gerade was sagen, oder?
Ich bin mir unsicher. Ich glaube nicht, nein.
Okay.
Entschuldige.
Nee, macht nichts, weil du machst es immer so alle Ansätze und ich dachte, ich hätte dich da mal abgewürgt.
Nein,
aber,
um Gottes Willen.
Okay. Entschuldige. Zwei Sachen, die ich dem Buch sehr übel nehme, sind, es fällt kein einziges Mal Red Dead Redemption. Was ich sehr traurig finde, weil das sicherlich eins meiner Top- also eigentlich das der letzten Generation, wenn ich es mal so betrachte, das Spiel, was sicherlich die meisten coolsten Atmosphärenmomente hat. Und ich höre das auch immer wieder mit anderen Leuten im Gespräch, dass da auch und absurderweise auch wieder halt ein Open-World-Spiel, aber dass da einfach dieses, okay, du bist halt nachts an der Prärie unterwegs und siehst in der Entfernung das Wetter leuchten und dann reitest du über oben, hast so einen Kamm, wo es dann an den Grand Canyon runtergeht und dann siehst du in der Entfernung eine Büffelherde vorbeiziehen und also gar nicht unbedingt irgendwie was durch irgendwie Story-Missionen oder sowas vorangetrieben wurde, sondern einfach diese wirklichen Open-World-Sachen, wo man sagt, boah, da hatte ich jetzt wirklich Gänsehaut, weil sowas Eindrucksvolles von der Atmosphäre habe ich im Spiel noch nie gesehen und das müsst ihr euren Autoren, falls ihr mit denen nochmal eine Feedback-Runde habt, an die Hand geben, dass sie unbedingt alle Red Dead Redemption spielen sollen oder öfter über dieses Spiel schreiben sollen, falls es nochmal eine zweite Auflage gibt.
Sehr gerne. Buch.
Zweiter Teil, ja.
Anderes großes Problem, was mich da auch irgendwie geärgert hat, ihr habt irgendwie werft auch Open World und Sandbox Games in einen Topf, weil ihr es auch als Synonym betrachtet. War das jetzt einfach nur, dass ihr das halt im Buch nicht klar trennen wollte, weil ihr gesagt habt, okay, das ist jetzt nicht Aufgabe dieses Buches, oder ist das für euch auch ein Synonym?
Da wäre ich mir jetzt tatsächlich unsicher, an welcher Stelle wir das gesagt hätten.
Es kommt nur manchmal so, ja, Open World beziehungsweise Sandbox Games oder Open World und Sandbox Games. Mhm. Das wird da irgendwie nicht klar getrennt. Aber das ist auch nur so eine kleine, also das habe ich immer so, dass ich mich da persönlich immer drüber beschwere, wenn diese Begriffe zusammengeworfen werden.
Ja, nee, ist ja richtig. Ja. Aber
Gut, und was mich sehr, was ich aber sehr witzig fand, man kennt das ja von wissenschaftlichen Texten, da steht am Ende immer eine Bibliografie dran, also sprich mit Sachen, die man zitiert hat oder weiterführenden Texten, die auch zu dem Thema passen, die sehr schön aufgegliedert sind. Und was bei euch da hinten dran stand, war eine Ludografie, nämlich quasi eine Art Games-Quellenverzeichnis, welche Spiele genannt werden oder welche Spiele zu dem Thema passen. Ist dieser Begriff Ludografie auf eure Mist gewachsen oder ist das wirklich auch in den Game Studies so üblich? Weil ich fand es sehr amüsant, dass da hinten dann immer wirklich zwischen Bibliografie und Ludografie getrennt wurde, Sebastian.
Naja, was heißt auf unseren Mist gewachsen? Also es macht ja...
Das war jetzt salopp formuliert, also ich meinte natürlich, es macht natürlich absolut Sinn und...
Ja, in den Game Studies sollte es eigentlich immer mit dabei sein. Du hast ja auch, wenn du zum Beispiel Bücher in der Filmwissenschaft kaufst oder liest, dann stehen da ja auch immer die Filme noch mit dabei. Aber es war uns tatsächlich sehr wichtig, das nochmal hervorzuheben, weil es eben nicht nur um eine Art, ja, wie sagt man's? Also es ging ja nicht nur um eine Art Vergleich zum Beispiel zwischen verschiedenen Medien, das haben wir ja auch öfters, dass wir sagen, Videospiele und Film, was haben sie gemeinsam? Und also die Spiele standen ja im Vordergrund. Das war uns ja das Wichtigste dabei, dass wir die Ästhetik des Spiels hervorheben.
Ja, und aber ich war trotzdem halt überrascht, weil ich diesen Begriff Ludografie, es hat sich dann mir schon natürlich schon schnell erschlossen, also sprich von Ludos ist, glaube ich, oder der lateinische Begriff für Spiel, ne? Das habe ich dann schon verstanden, aber so Wörter wie Bibliografie oder Filmografie oder so, die kennt man da natürlich, aber Ludografie habe ich das erste Mal da gelesen bei euch.
Und lass es uns etablieren, ja. Das ist wunderschön.
Sollten wir festlegen. Gut, ja, Christian, was gab's denn für Reaktionen auf das Buch? Also habt ihr schon irgendwie Feedback bekommen oder gibt's auch so, dass Leute irgendwie gesagt haben, naja, ist ja völliger Quatsch und ich schreibe jetzt quasi ein Gegenmanifest oder ich kritisiere was an eurem Buch oder was ist bisher passiert seit der Veröffentlichung?
Ja, bislang eigentlich ausschließlich positives Feedback, bis halt auf Details und kleinere Sachen. Du hast ja auch schon ein paar Sachen genannt. Wir würden uns eigentlich auch mal über richtige Gegenstimmen freuen. Also Leute, die sagen, es ist vollkommener Quatsch mit eurer Atmosphäre in Spielen. Das ist irgendwie ein ganz anderes Phänomen oder wir müssen das anders nennen. Aber tatsächlich haben wir da halt auch so ein bisschen eine Sonderstellung, weil so in die Forschungsrichtung bislang kaum jemand gegangen ist. Und das merkt man auch ein bisschen an den Reaktionen. Alle freuen sich, dass jetzt so ein Buch da ist. Aber bis man da so richtig drüber streiten kann, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Dazu sind die Game Studies noch zu sehr auf so einer strukturellen Diskussion verfahren. Da geht es noch viel mehr um Spielregeln und um Spielmechaniken. Ja, aber wir sind bislang sehr zufrieden mit dem Feedback.
Gut, das ist ja die Hauptsache. 35 € kostet es, habe ich gerade nochmal nachgeschaut, wenn man es bestellt auf Amazon, ist ja immer ein leidiges Thema, hatten wir mit Nina auch schon und da seid ihr ja wirklich noch weit drunter, bei Nina war es ja glaube ich irgendwie 90 € oder sowas, was ihr Buch gekostet hat und das ist ja leider dann irgendwie, schließt ja dann echt viele Leute aus. Bei 35 € gut, ist halt ist Fachliteratur, die ist immer ein bisschen teurer als jetzt irgendwie das Heine Verlag normale Taschenbuch, aber gut. Was bringt die Zukunft? Habt ihr noch weitere ähnliche Sachen oder wollt ihr vielleicht möglicherweise zu einem anderen Thema irgendwie nochmal ein Buch herausgeben oder habt ihr jetzt Blut geleckt, Game Studies Bücher herauszugeben? Was habt ihr euch für die Zukunft da vorgenommen? Christian, vielleicht fängst du auch nochmal an.
Also ich werde auf jeden Fall noch ein paar Vorträge zu dem Thema halten. Diesen Dezember zum Beispiel in Wien bei Subotron, wo ich so ein bisschen die Themen des Buches auch nochmal vorstelle. Ansonsten mal schauen. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was mich immer noch interessiert und wo noch viele Fragen offen sind, was man auch noch weiter aufgreifen kann. Also gerade wir hatten die Oculus Rift schon genannt. Ich finde es gerade total spannend, dass jetzt auch sich ganz viel Technologie langsam am Markt etabliert, die auch mehr oder weniger perfekt geeignet ist für so Atmosphäre-Spiele. Ja. Und ich glaube, der Trend wird weiterhin dahin gehen. Also wir haben immer noch die Call of Duties und die die strukturellen Puzzlespiele, wo es jetzt nicht so um Atmosphäre geht. Aber ich stelle schon fest, dass immer mehr Spiele kommen, die in die Richtung gehen, und ich werde gucken, ob ich das so in meinem akademischen Schaffen irgendwie noch weiter bearbeiten kann. Aber das ist auch ein anderes Thema.
Atmosphäre ist halt schwer vermarktbar, wenn man das einfach mal, also wenn man quasi, bei euch ist ja immer so, das merkt man im Buch, betrachtet Spiele tatsächlich halt als Kunst- und Kulturprodukt, aber wenn man jetzt mal von einer anderen Argumentationsweise hinkommt und sagt, ja, das ist ein Geschäft und ein Milliardenbusiness und da geht's halt nur darum, was verkauft sich gut und was kann man gut vermarkten, da ist halt echt immer das Problem, ja, die Geschichte von Red Dead Redemption, wo ich irgendwie das Wetterleuchten in der Entfernung gesehen habe und bei Regen durch die Prärie geritten bin, die kann ich halt irgendwie nacherzählen, aber die kann ich halt jetzt irgendwie auf Screenshots oder so nicht so gut darstellen. Und selbst wenn ich ein Video davon sehe, ist es dann trotzdem irgendwie nochmal was anderes. Und das lässt sich halt schwerer vermarkten als irgendwie andere Sachen, die man halt einfach leichter in Screenshots, Videos oder sonstigen Sachen darstellen kann. Gut, Sebastian, und bei dir weitere Bücher noch in Planung, oder?
Nö, aktuell nicht. Also ich habe ja jetzt erst gerade wieder ein zweites Studium begonnen und vielleicht dann eher mal in die Richtung Spieleentwicklung gehen, anstatt nur darüber nachdenken. Mal sehen, was so kommt.
Okay, aber es wird auf jeden Fall wahrscheinlich begrüßt, wenn du dann sagst, okay, das ist einer, der nicht nur irgendwie klug daherredet, sondern sich dann auch wirklich der Praxis annimmt und nicht nur in seinem akademischen Elfenbeinturm sitzt und dort schlaue Bücher schreibt.
Macht auch Spaß.
Ja. Gut, wunderbar. Dann wünsche ich euch beiden viel Erfolg mit dem Buch weiterhin. Ich bin sehr gespannt, ob da dann irgendwie noch was kommt. Und falls irgendwie Hörer jetzt irgendwie Fragen dazu haben oder weitere Sachen, die ich vielleicht noch nicht gestellt habe, dann einfach in die Kommentare schreiben. Ich glaube, ich spreche da jetzt einfach mal für euch, dass ihr da sicher auch reinschauen werdet und unter dem Blogpost und dann die eine oder andere Frage vielleicht beantworten oder weiterhelfen könnt. Dann grüßt mir die ganzen Gastautoren. Könnt ihr gerne schöne Grüße weiterreichen. Ich nenne sie jetzt mal sehr Gastautoren, gerne, die da mitgeschrieben haben. Und wunderbar. Dann bis bald und viel Spaß beim Lesen, Schreiben, Spielen, Atmosphäre aufsaugen weiterhin.
Wunderbar, vielen Dank.
Alles klar, ciao.
Ciao. Ciao.